Mein Name ist Jeremy Weber. Ich bin hauptamtlich an der Universität Wien tätig, in der Fakultät für Psychologie, und bin von da aus einem Gebiet tätig, nämlich der Psychologie, und da insbesondere psychologischer Forschungsbeiträge für Menschen mit Behinderungen, insbesondere mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, wie es auch noch in der Fachwelt genannt wird.
Ja, mal danke, dass Sie Zeit für uns haben, für ein Interview, für Freakradio. Und wer sind Sie?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu einem Interview für die Sendung Freakradio. Wer ich bin, das ist immer eine einfache, aber auch eine schwierige Frage, wo man beginnen soll. Von meinem Akzent wird man möglicherweise hören, dass ich nicht direkt aus dem Zentrum von Wien komme und auch nicht aus irgendeinem Eck von Österreich komme, sondern ich bin gebürtiger Luxemburger, den es aber schon 1975 nach Wien verschlagen hat, in Wien eine Ausbildung in Psychologie genießen durfte, nach dieser Ausbildung ein Jahr nach Amerika gegangen ist, dort an einer Universität geforscht habe und da begonnen habe zu forschen zum Thema Menschen mit Sprachstörungen. Da bin ich zum ersten Mal dem Thema Menschen mit einer bestimmten Beeinträchtigung, mit einer bestimmten Behinderung oder Entwicklungsschwierigkeit, habe ich mich forschungsmäßig beschäftigt. Habe dann, wo ich in Amerika war, durchaus nach kurzer Zeit gemerkt, dass ich doch keine Berufskarriere in den USA anstrebe, weil mir doch vieles der Lebensqualität Mitteleuropas dort abhanden gekommen ist oder nicht vorgefunden habe. Und habe mich dann gesagt, mein Mittelpunkt wird Mitteleuropa sein und Forschung und auch das Thema Forschung bei Menschen mit Entwicklungsstörungen, wie wir es damals genannt haben. Und ich habe mich dann umgeschaut, wo gibt es so etwas, wo kann man da einiges lernen, wo kann man auch Forschung betreiben, und habe damals einen von den USA, das war an der Universität, State University of New York auf Long Island, einen Brief geschickt an Professor Andreas Rett nach Wien, den ich nicht kannte, von dem ich aber wusste, dass der eine Klinik, ein Zentrum hat, wo er Menschen mit schweren Entwicklungsstörungen und mit Lernbehinderungen, damals hat man das noch geistig Behinderte genannt, medizinisch, aber auch pädagogisch und psychologisch Betreuungsstrukturen aufgebaut hatte. Und er hatte ein Boltzmann-Institut, da was Forschungsaufträge erledigte, und ich habe einfach ein Schreiben an ihn gerichtet, ich würde mich interessieren, in diesem Bereich Forschung zu machen, ohne dass ich ihn kannte, ohne dass er eine Position angeboten hatte, und habe gesagt, ich bin irgendwo kurz vor Weihnachten, bin ich dann in Wien und würde mich auf ein Gespräch freuen. Und er hat mich dann zu einem Gespräch eingeladen, und das Gespräch war ein sehr direktes, sehr klares, und nach einer Stunde lag ein Angebot auf dem Tisch, eine Stelle in seinem Boltzmann-Institut anzunehmen. Er würde gern am Jahr darauf ein Projekt machen zum Thema Altwerden bei Menschen mit Behinderungen. Ich wollte etwas bei Kindern machen und er wollte aber etwas bei dem Älterwerden von Menschen mit Behinderungen machen. Das war so ein bisschen mein Einstieg in diese Szene. Der Türöffner war sicherlich mein eigenes Interesse, das zu studieren, kennenzulernen, nach einem Studium in Wien, wo wir über Behinderung überhaupt nichts gehört haben und wo ich gedacht habe, ich muss irgendein Anwendungsgebiet der Psychologie finden, und habe mir das durch bestimmte Erfahrungen und Interessen im Behindertenbereich gesucht. Und das ist dann über diesen Türöffner von Andreas Rett recht gut gelungen, und dieser Thematik Alt und Behinderung bin ich bis heute unter anderem forschungsmäßig treu geblieben und betreibe das auch weiter an der Universität hier.
Es wird ja auch immer aktueller, weil die Leute, nach 1945 gab es ja fast gar keine älteren behinderten Menschen, aber jetzt kommen die Leute, die früher jung waren, in die Jahre, es wird dann immer aktueller, und jetzt sind ja auch die ersten pensionsfähigen Alter.
So ist es. Und das war genau das, was Andreas Rett vorausgesagt hat. Er hat es beobachtet sicherlich, weil er war ja Kinderarzt ursprünglich, hat aber durch seine politische Situation in Wien, die sehr stark war, zumal im im sozialmedizinischen Bereich eine sehr prominente Person auf der Gemeindeebene, aber auch auf der bundesgesundheitspolitischen Ebene. Einer der Begründer, der Initiatoren vom Mutter-Kind-Pass, also geht auf ihn zurück und auf einen Vorarlberger zurück, zwei Ärzte, die das in Österreich initiiert haben, war das eine Sache. Er hat diese Kinder gesehen und er wusste auch aus der Literatur, dass die Lebenserwartung von Kindern mit schweren Behinderungen eine sehr niedrige war. Aber er hat in seiner Praxis gesehen, dass die auch noch mit 25, mit 30 und mit 40 da sind. Und er hat Einzelpersonen bereits gehabt, damals Anfang der 80er Jahre, die in die 60 Jahre waren. Das waren noch wenige. Aber er hat da klar gesagt, das ist die Zukunft. Diese Personen, die werden eine Lebenserwartung in den nächsten Jahren genießen können, so wie Sie und ich. Also die werden alle deutlich über 70 Jahre durchschnittlich alt werden. Und das ist auch das, was eingetreten ist. Also es war durchaus visionär, das damals zu sagen. In Österreich gab es, wie Sie richtig sagen, fehlende Generationen durch die NS-Genozide gegenüber dieser Gruppe. Und deshalb hat man in Österreich und in Deutschland dieses Phänomen des Älterwerdens erst gut 20, 30 Jahre später ist das sozialpolitisch gut geworden. In Frankreich, in England, in anderen Ländern Europas ist diese Thematik schon länger bekannt. Und da war Österreich nicht vorbereitet. Er hat damals gesagt, komm, wir machen eine Studie zum Thema, was insbesondere Menschen mit Down-Syndrom, die alt werden. Also das hat ihn dann sehr stark interessiert und wir haben da eine der ersten Querschnittsstudien sicherlich weltweit gemacht mit, ich glaube, wir hatten so 180 Personen, die dran teilgenommen haben und haben erstmalig auf diese Thematik hingewiesen, nicht nur die medizinische, die gesundheitlichen, aber auch die sozialen, die hier fehlen. Was das bedeutet, wenn man alt wird, wenn man eben in einer Werkstätte gearbeitet hat und wenn man dann keinen Pensionsanspruch hat und wo man dann weiterlebt. Die Situation, wo der Wohnort für einen alten Menschen mit Behinderung ist, der jahrelang in einer Werkstätte geht und möglicherweise noch sehr lange zu Hause lebt, die Eltern fallen weg, wo geht er hin? Oder ist er in einer Werkstatt, ist oft der Wohnplatz in einigen Gegenden gekoppelt gewesen an den Werkstättenbesuch und geht er einmal nicht in die Werkstatt, dann wohin? Das waren viele Fragen, die offen waren, die wir heute aber, sagen wir mal, zum größten Teil in den Bundesländern in Österreich geklärt haben.
Aber wie hat man das denn gelöst? Also wenn die Leute jetzt im Pensionsalter sind und nicht mehr in die Werkstätte gehen, was machen sie sonst oder machen sie in der Werkstätte weniger?
Es gibt hier verschiedene Modelle, aber grundsätzlich hat es sich in allen Bundesländern konnten die Verantwortlichen vor Ort auch die Beamten und die öffentliche Hand davon überzeugen, dass die Person mit Behinderung auch ein Recht hat, dort weiter zu leben, wo sie bisher gelebt hat, auch wenn sie nicht mehr jeden Tag die Werkstatt besuchen gehen kann. Das hat dann eine Umstellung in den Unterstützungsressourcen vom Personal gebraucht, denn wenn ich nur eine Gruppe habe, die jeden Tag von der Wohngruppe in die Werkstätten geht, dann brauche ich während des Tages keine Betreuung in der Zuteilung von meinen Assistenzpersonen rund um die Menschen, die hier unterstützt werden sollen. Das sind Konzepte erarbeitet worden und die sind sehr, sehr verschieden. Und wir finden also Häuser oder Wohngruppen, was Seniorenwohngruppen sind, die also homogene Gruppen sind, die also nur von Älteren sind, bis hin zu heterogenen Gruppen, wo jung und alt zusammen wohnt, so wie in einer Großfamilie, wo noch der Großvater oder die Urgroßmutter wohnt und wo auch noch die ganz jungen Leute zusammen wohnen. Und das finden wir sehr unterschiedliche Modelle und die hängen teilweise von den Konzepten ab, die die Einrichtungsträger in den verschiedenen Ländern vorschlagen, aber auch von den zuständigen Landespolitikern und Beamten, die ja auch Vorstellungen haben, wie etwas umgesetzt wird. Und das ist sehr interessant zu beobachten, dass wir in einigen Ländern durchaus Initiativen haben, die direkt von der Behörde ausgeht, wo man Vorstellungen hat. Inklusion ist etwas sehr Wichtiges. Und was bedeutet das fürs Alter? Was bedeutet das für eine Werkstatt? Ist dann noch, wenn ich sage, ich soll inklusive Arbeitsmöglichkeiten schaffen, ist dann noch eine Behindertenwerkstatt, passt das noch überhaupt zu diesem Modell? Und da gibt es durchaus Beamte, die sagen, das passt nicht, ihr müsst neu umdenken und wir fördern insbesondere neue inklusive Arbeitssituationen für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Das ist zum Beispiel in Vorarlberg der Fall, wo sehr stark die Beamten der Landesregierung eben hier auch auf die Vorschläge, die in der UNO-Konvention drinnen stehen, von sich aus aktiv werden. In anderen Bundesländern, die nenne ich jetzt nicht explizit, geht das doch sehr stark, sage ich einmal, von den Interessensverbänden an, um auf das bei den Beamten hinzuweisen. Hier sieht man sehr unterschiedliche Entwicklungen.
Das haben wir auch gesehen, denn wir haben einmal in Vorarlberg ein leichter Lesenseminar gemacht und da ist uns auch aufgefallen, dass Vorarlberg offensichtlich der Zeit etwas voraus ist, unserer Zeit hier im Osten, sage ich jetzt mal. Ja. Das Thema wechseln, weil wir haben noch ein paar andere Fragen. Zum Beispiel habe ich gefunden, dass Sie vor kurzem über Ethik und Behinderung oder öfters auch über Ethik und Behinderung auch publiziert haben und ich hätte da eine ganz grundsätzliche Frage. Das ist vielleicht eher auch im Anschluss an das, was Sie gesagt haben. Wie sieht denn heute ein zeitgemäßes Handeln, ethisches Handeln gegenüber Menschen mit Behinderung aus? Wie könnte das aussehen?
Ein ethisches Handeln. Ethik ist unser Feld, in dem wir uns unserer Werte, unserer eigenen Person gegenüber, was für uns als wertvoll im Leben ist und was mit Wert erfüllt ist, beschäftigt, aber auch gegenüber dem, wie wir wertorientiert mit anderen Menschen unseren Umgang pflegen, einrichten, kultivieren in unserer Gesellschaft auf einer persönlichen, privaten Ebene und dann eben auch auf einer breiteren gesellschaftlichen, sozialen Ebene. Das hat etwas mit Werten zu tun und das hat etwas mit Respekt zu tun, das hat etwas mit Nichtdiskriminierung zu tun, das hat etwas mit Teilhabe zu tun. Das sind für uns, sage ich einmal für mich, aber auch für den Dachverband, in dem ich die Ehre habe, Präsident zu sein, der Lebenshilfe Österreich, ein sehr wichtiges Thema. Also ethische Normen, ethische Standards im Alltagsleben, sowohl auf der individuellen Ebene, aber auch auf einer breiteren gesellschaftlichen, strukturellen Ebene für Menschen mit Behinderungen zu setzen. Das geht zu dem Thema auch hinein, das an die Universität geht. Wie forscht man zum Thema Behinderung ethisch korrekt? Wir sagen, sind das dann nur die Forscher, denen einfällt, da habe ich eine gute Idee und das möchte ich jetzt einmal ausprobieren und da brauche ich ein paar, ich sage es jetzt sehr respektlos, bewusst überspitze und da brauche ich jetzt mal ein paar Behinderte, sonst dann nicht immer Menschen mit Behinderung, als Vorzeigemodell. Und dann probiere ich etwas mit denen aus, ob meine Hypothese auch stimmt und ich stelle mir überhaupt keine Gedanken, ob das diesen Menschen etwas bringt im Nachhinein, wenn ein günstiges Ergebnis rauskommt, ob es sie benachteiligt, wenn ein ungünstiges Ergebnis rauskommt. Ich kläre diese Menschen auch überhaupt nicht über mein Vorhaben auf. Möglicherweise ist diese Untersuchung auch eine, die schon allein belastend ist für diese Menschen. Und ich mache mir nie Reflexionen, nie Gedanken darüber, sondern ich versucht das einfach auszubringen. Also auch Ethik in der Forschung ist ein ganz zentrales Thema. Und das geht aber auch so weit, wie es in vielen Stellen in unserer Gesellschaft diskutiert wird, kann überhaupt Forschung zu bestimmten Themen, Stammzellforschung und diese biomedizinische Forschung, die auch dann wiederum einmal die Würde des Menschen und des Menschen mit Behinderung in Frage stellen, sind das Dinge, die wir unterstützen können. Oder müssen wir hier wirklich kritische Stimmen aufbringen, die vor bestimmten ethischen Problemen im Kontext mit Menschen mit Behinderungen Zusammenhang stehen. Ethik, denke ich, ist auch etwas, dass wir uns bewusst werden müssen, immer stärker bewusst werden müssen, dass es hier eben auch um eine gleichwertige und gleichberechtigte Situationen im Leben von Menschen mit unterschiedlichen Merkmalen geht. Also, dass man nicht auf der Grundlage irgendeines Merkmals, ob das die Religion ist, ob das die Kultur ist und ob das die Behinderung ist, irgendeinen Menschen sagt, nein, weil du dieses Merkmal hast, kannst du da nicht teilnehmen oder darfst du da nicht wohnen oder darfst du da nicht in die Schule gehen. Das sind auch schlussendlich ethische Themen, weil das etwas mit einem Wert zu tun hat. Und wir wissen aus der Forschung sehr gut, dass diese unterschiedlichen Merkmale nicht ein erklärender Grund ist, um Menschen auseinanderzunehmen. Das ist also keine, wissenschaftlich ist das nicht haltbar, die auseinanderzunehmen. Das sind also andere Interessen, die drinnen sind. Und auf diese Interessen und auf diese Fehlentwicklungen von fehlgelagerten Interessen ist es hinzuweisen, das wäre für mich auch ein Teil von ethischem Handeln, auf Fehlentwicklungen hinzuweisen, die Menschenrechte massiv für bestimmte Personengruppen verletzen.
Um das noch einmal zusammenzufassen, und Entschuldigung, dass ich das jetzt journalistisch versuche zuzuspitzen und nicht so wissenschaftlich. Aber im Grunde genommen geht es um das, was Sie jetzt gesagt haben, wieder um Respekt, das, was Sie schon vorher erwähnt haben. Sei es des Wissenschaftlers, der die Leute nicht als Objekte betrachtet, sondern als gleichberechtigt. Und es geht auch um Menschenrechte und um Gleichstellung.
So ist es, ja. Das ist zusammengefasst, also auf dem, was in unserer UNO-Konvention, die seit 2008 in Österreich ratifiziert worden ist vom Parlament, steht. Also diese Prinzipien und die Umsetzung dieser Prinzipien sind uns sehr, sehr wichtig, dass die in Österreich schrittweise erfolgen in den kommenden Jahren.
Da würde jetzt die Frage passen.
Selbstbestimmung und Behinderung, ist das vereinbar?
Ja, das ist auf jeden Fall vereinbar. Es ist nur eine Sache des Wollens und des Zulassens. Menschen mit Behinderungen, wenn man mit ihnen redet, die haben Wünsche, genauso Wünsche wie ich und wie Sie sie haben, wie mein Leben ausschauen soll, was ich in meinem Leben erreichen will, wo ich mich hinbewegen will, mit wem ich etwas tun will. Ich begegne auch als Schirmer Weber in meinem Leben, dass meine Wünsche nicht immer so umgesetzt werden können. Ich muss auf andere Menschen Bedacht nehmen, ich muss respektvoll sein, ich muss die mit berücksichtigen, ich muss halt abgleichen. Und diese gleichen Vorstellungen und Erwartungen an das Leben äußern Menschen mit Behinderungen. Also es geht also, Menschen mit Behinderungen, sie zu unterstützen, ihre Ziele, ihre Wünsche, ihre Träume zu formulieren und dann auch mit ihnen und durch die Lebenserfahrung, die sie machen können, sehen auch Menschen mit Behinderungen, wo Wege sind, die möglich sind, wo es Grenzen gibt zu bestimmten Bereichen und wo unterstützt werden muss, aber wo auch Grenzen sind, wo man dann selbst drauf kommt. Da will ich aber jetzt nicht mehr weitergehen. Das ist für mich eine Sackgasse. Und ich möchte lieber den anderen Weg da gehen. Der ist für mich viel sonniger, viel, viel bunter. Und diese Stimme zu respektieren, das ist Selbstbestimmung. Selbstbestimmung ist nicht zu verstehen als etwas, ich schaue nur nach mir und mich interessiert nicht, der links und rechts und vor und hinter mir steht. Eine richtig gelebte Selbstbestimmung ist eine Selbstbestimmung, die Respekt nimmt auf den, der mir gegenübersteht. Also in der Beziehungsebene. Also auch Selbstbestimmung in einer Beziehung zu einem anderen Menschen zu entwickeln, ist Respekt zu lernen vor einem anderen Menschen und den auch zu unterstützen, zum Beispiel in seinen Lebenswünschen und Träumen. Menschen mit Behinderungen sind fähig, selbstbestimmt zu leben. In einigen Bereichen brauchen sie Unterstützung. Wenn das ist, wenn sie zu Ämtern zu gehen haben, wo es komplexe Fragen gibt, wo auch die Menschen, die man da begegnet, möglicherweise noch wenig Erfahrung haben, wie sie mit Menschen mit Behinderungen sprechen können, da braucht man dann oft einen Unterstützer, der aber mehr der Unterstützer ist für den Nichtbehinderten, damit der lernt, eine neue Sprache zu lernen, in einfacher Sprache sich auszudrücken. Und das macht ja oft der Unterstützer, dass wenn jemand, der nicht viel Erfahrung hat in der Kommunikation mit Menschen mit Behinderungen, erzählt etwas sehr komplex, wie sehr oft der Arzt, oder das wäre ein gutes Beispiel, und dann muss der Assistent, der Begleiter, übersetzt das einem in einfacher Sprache, was dieser Experte jetzt eben geredet hat. Also eigentlich lernt er den Arzt etwas, wie er das nächste Mal, wenn der Mensch mit Behinderung allein kommt, nun doch in einer anderen Sprache reden soll.
Ist das nicht eigentlich fast eine Umkehrung der Behinderung? Denn in diesem Fall wäre ja der Arzt behindert. Oder so, im Falle des Gebärdendolmetschers sind ja auch wir behindert, weil die Gehörlosen können ja die Gebärdensprache.
So ist das. Genau so war meine Formulierung auch gedacht, dass man das auch umdenken soll, dass nicht immer der sogenannte arme Behinderte einen Unterstützer braucht, sondern weil ich als Nichtbehinderte eine Kompetenz nicht habe, nämlich nicht kommunizieren kann mit behinderten Menschen, muss ich unterstützt werden, um diese Kompetenz überhaupt zu bekommen. So kann man es ja auch sehen und so soll man es auch vermehrt sehen.
Das heißt, und da bin ich gerade bei einem Punkt, den ich eh auch als nächstes sagen wollte. Wir haben in Reden in Frickrade öfters medizinisches und soziales Modell. Und was Sie jetzt sagen, wenn man das als dynamisches soziales Modell ansieht, kann man ja feststellen, es gibt da verschiedene Arten von Behinderung. Es sind nicht immer die Behinderten, wenn ich das so sagen darf, sondern auch die Nichtbehinderten sind im Grunde genommen in vielen Prozessen, haben eine Behinderung oder sind in diesen Abläufen behindert. Jetzt ist meine Frage, wie stehen Sie in dieser Debatte medizinisches Modell versus soziales Modell?
Also Behinderung ist keine Krankheit. Auch wenn das Thema Behinderung oder Menschen mit Behinderung in vielen Gegenden Europas von einem medizinischen Fachpersonal über viele Jahrzehnte traditionell betreut worden sind, hat sich dieses medizinische Modell dadurch ergeben. Das ist aber, weil wir in unseren Betreuungssystemen, man jetzt nach England schaut, nach Frankreich schaut oder nach Deutschland schaut, sehr häufig diese Betreuung, auch diese Bildungseinrichtungen, die das waren, die waren von Medizinern sehr oft geleitet. Und dadurch ist diesem Phänomen, sage ich, ist ein Phänomen wie irgendein anderes Phänomen, was in der menschlichen Entwicklungsvielfalt, in dieser, wie sagt man das so schon, das ist eine Spielvariante der Natur. Die Natur produziert viele, viele verschiedene Spielvarianten menschlicher Existenz. Und die Behinderung ist eine davon. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir diese Spielvarianten der Natur haben, sonst könnte die Menschheit sich nie so weiterentwickeln. Und Behinderung ist eine der Ergebnisse aus diesem Spiel zwischen sehr vielen Faktoren, die eben dann auch zu einer Entwicklungsbeeinträchtigung beitragen können, die vielleicht einen biologischen Hintergrund hat. Aber wie die Welt darauf reagiert, die Gesellschaft darauf reagiert, diese zu unterstützen und im Sinne, was wir heute versuchen, da wo Unterstützungsbedarf ist, das auszugleichen mit Unterstützung, um die Behinderung zu überwinden, dann hätten wir die medizinische Behinderung überwunden. Und solange ich die nicht anbiete, dann laufe ich Gefahr, dass ich eine neue Form der Behinderung aufbaue, nämlich diese soziale Behinderung aufbaue. Ich brauche diese Unterstützung aus der Gesellschaft, um diese, ich sage mal, diese primär körperlichen, ob das, wir sitzen alle drei mit einer Lesebrille hier oder mit einer Brille hier, um die zu überwinden, brauche ich ein Instrument, ein Hilfsmittel. Und dann kann ich wieder lesen, dann bin ich wieder dabei, dann weiß ich, was in der Zeitung steht. Und ohne diese Brille könnten wir da nicht teilnehmen. Und das heißt, das sind diese Unterstützungsmittel, diese Instrumente, die mir helfen, eine Behinderung zu überwinden. Und die müssen wir auch im Sozialen anbieten, die müssen wir in vielen anderen Bereichen anbieten. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren, denke ich, verstärkt so wahrgenommen wird. Dass Behinderung nicht primär medizinisch ist, es gibt eine, wir nennen es eine Dysfunktion, das heißt, ich habe auf einmal ein Bein gebrochen, das geht nicht mehr, oder ich habe vielleicht ein Bein verloren, das bedeutet für mich, ich muss irgendetwas anders haben, ich kann eine Prothese, oder ich habe vielleicht bin gelähmt von heute auf morgen, dann brauche ich, um mich fortzubewegen, einen Rollstuhl, dann komme ich in einen Raum hin und der hat Stiegen, ich komme nicht rein. Das sind all diese Barrieren, die da sind, wo behinderte Menschen nicht teilnehmen können. Und das wird heute so weit gesehen, dass ein Text, den die Regierung schreibt, zum Thema neues Gesetz, zum Thema Unterstützung von behinderten Menschen, eine hochjuristische Sprache, kein Betroffener versteht das. Deshalb sagen wir, diese Texte müssen heute auch barrierefrei gestaltet werden. Das heißt, in einfacher, verständlicher Sprache. Das wären so all die Richtungen hin, wie wir Barrieren abbauen. Aber Behinderung ist keine medizinische Einheit. Es ist eine soziale, gesellschaftliche Phänomen und wie es sehr oft gesagt, behindert ist man nicht, behindert wird man. Und das stimmt zu über 100%, denn man hat einen Unfall, ich habe einen Beinbruch, ich kann ein Auge verlieren, ich kann auch einen Hirnschlag erleben und dann auf einmal verstehe ich bestimmte Worte nicht mehr gut oder ich kann nicht mehr sprechen und ich verliere vielleicht mein abstraktes Denkvermögen dadurch. Aber ich bin noch emotional noch voll da, kann noch Freude und Trauer von den anderen wahrnehmen, aber meine Gedanken funktionieren nicht mehr so wie so abstrakt, logisch und so sicher und mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut. Das bedeutet, da habe ich dann einen Ausfall von einer Körperfunktion. Und je nachdem, wie darauf reagiert wird, werde ich behindert. Wenn ich unterstützt werde bei diesem Ausfall, kann ich meine Behinderung überwinden.
Jetzt haben Sie selbst schon ein paar Beispiele genannt, also diese juristischen Texte, die sehr, sehr schwer verständlich sind, nebst bei nicht nur für Leute mit Behinderung, sondern eigentlich fast für uns alle. Ist das nicht auch so ein Teil, dass die Bürokratie früher einmal irgendeinen Zustand festlegen wollte, aber heute gefordert wird, dass man mehr auf die Menschen und ihre individuellen Bedürfnisse zugeht? Also ich nenne nur als Beispiel Sachwalterschaft für so ein ganz starres juridisches Modell, was auch im sozialen Bereich weniger zählt. Oder zweites Beispiel, die Sonderschulen, wo man früher Schüler in eigene Abteilungen gesteckt hat, sehr separiert hat, wo man doch heute mit PISA feststellt, dass die Individualisierung eigentlich etwas ganz, ganz Wichtiges ist und dass das auch in einem inklusiven Verband passieren
kann. Ja, die zwei Bereiche sind sicherlich ganz zentrale, also Schule als Ort des gemeinsamen Lernens oder Schule als ein Ort, wo ich schon sehr, sehr früh in meinem Leben von anderen Menschen abgetrennt werde. Das sind Modelle, die da sind. Die kann man sicherlich, sagen wir mal, historisch, wenn man das historisch sich anschaut, dann ist das gekommen mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht im 19. Jahrhundert und wo dann wirklich alle Kinder des Dorfes in die Dorfschule geschickt worden sind und wo dann doch die Lehrer und auch andere Personen drauf gekommen sind, dass in diesem Programm, was damals konzipiert war, bestimmte Kinder überhaupt nicht mitgekommen sind. Und da hat sich dann etwas herausgestellt, wo man gesagt hat, aber wir haben das Recht, dass alle Kinder, die Verpflichtung, alle Kinder zu beschulen. Und dann hat man sich nicht damals angestrengt, und das ist überhaupt kein Vorwurf, in die Richtung zu sagen, wie können wir den Unterricht so gestalten, dass alle daran teilnehmen können, sondern man hat gedacht, aha, diese Kinder passen nicht so gut in diese Unterrichtsform und diese Unterrichtsform ist nie in Frage gestellt worden, sondern bauen wir für die eine Extraschule, wo die auch gut lernen können. Und man war sich der Konsequenz dieser Separation, in dieser Trennung in sehr frühem Alter überhaupt nicht bewusst, dass da zwei Gruppen von Gleichaltrigen aufwachsen, die sich nie mehr in ihrem Leben begegnen. Und die einen immer in einem Sonderbereich sind und immer geschützt sind und geschützt werden müssen. Vor wem? Das war für mich immer die Frage. Und vor was? Und die dann später im Leben in Großeinrichtungen waren. Dann in den 60er Jahren haben wir begonnen, für das Erwachsenenleben diese Werkstätten für behinderte Menschen zu kreieren. Das war damals ein Fortschritt, weil wir sonst nichts hatten. Heute würden wir das auch konsequenterweise in Frage stellen. Ist das der richtige Weg? Wenn wir sagen Inklusion gemeinsam, dann ist das eine Arbeit wie ein Arbeitsplatz wie alle anderen Menschen auch. Und der gehört dahin. Und es gibt bestimmte Kompetenzen und bestimmte Fähigkeiten. Und der kann das dazu zu diesem Arbeit beitragen und der kann das dazu beitragen. Und ich habe noch keinen Menschen mit Behinderung begegnet, der nicht in irgendeiner Form an einem Arbeitsprozess hätte teilnehmen können. Also das muss man sich überlegen, anschauen und da sind wir dann bei der individuellen Betrachtungsweise, dass jeder Mensch einzigartig ist, dass jeder Mensch Kompetenzen hat, jeder Mensch Schwächen hat. Und wir schauen sollen, wo sind die Kompetenzen des Menschen, wo gehört er unterstützt? Und auf dieser Ebene unterstütze ich ihn bereits im Kindergarten, bereits in der Volksschule und in den weiteren Bildungs- und Berufsbildungsprogrammen. Und dann sage ich, und das ist dann völlig, und dann mache ich diese individuelle Unterstützung da, wo alle anderen Kinder auch sind. Wenn ich das einmal individuell gemacht habe, hat jeder ja seine bestmögliche Unterstützung für seine bestmögliche Entwicklung und das eben auch zusammen. Und dieses Zusammen ist etwas, Sie haben es angesprochen, aus Pisa, also Länder, in denen eine inklusive Schule schon seit längerem gelebt wird, die zeigen in der Regel auch einen großen Vorteil für diese Kinder auf, die möglicherweise, sage ich einmal, so kleine akademische Genies sind, denn auch die werden darin, die Hochbegabten, werden darin besonders gefördert. Das heißt nicht, dass man in einer Schule für alle, immer alle die gleiche Stunde von 8 bis 9 in einem Raum sitzt, sondern man ist mit verschiedenen Personen zusammen, um bestimmte Tätigkeiten, Bildungstätigkeiten, Programme zu machen und ist für eine andere Tätigkeit mit anderen Personen zusammen, aber immer mit behinderten und nicht behinderten Menschen zusammen. Und das ist das, wie es in vielen Bereichen realisiert wird. Jeder hat sein individuelles Programm. Es setzt ein bisschen ein Umdenken in der Aufbereitung des Unterrichts vor. Die Anstrengung ist, wie wir es schon hatten, nicht vom Behinderten zu leisten, sondern in dem Fall von dem pädagogischen Personal. Die müssen sich von bestimmten didaktischen Konzepten, die für eine homogene Klasse gedacht waren, wo man davon ausgegangen ist, da sitzen jetzt 8-Jährige und für diese 30 ist jetzt genau das Programm alles richtig. Alles richtig für diese 30. Das haben wir ja auch gesehen, dass das nicht hin ist. Da sind 3, die weichen ab, weil sie unterfordert sind mit dem Programm und 3 weichen ab, weil sie überfordert sind mit dem Programm und wir haben 6 Verhaltensauffälligkeiten drin. Dann brauche ich Psychologen, um das wieder zu bearbeiten, aber das ursächliche Problem ist nie geregelt worden.
Ich wollte auch vorhin gerade sagen, und an diesem Beispiel und an vielen anderen Beispielen sieht man ja, dass etwas, was angeblich für die behinderten Menschen gemacht wird, in Wirklichkeit ja für alle notwendig ist. Weil Sie vorhin gesagt haben, die Hochbegabten, die sind prinzipiell exakt die gleichen Dinge, die die Hochbegabten brauchen, wie die Leute mit größeren Vorbildern. Ja. Abgesehen davon, dass auch Menschen, die Behinderungen haben, oft sehr, sehr hohe Begabungen haben. Also, ja. Den Franz kann man fragen, wie viele Schillinge das waren, und der kann das viel schneller ausrechnen als ich in früheren Zeiten zum Beispiel.
Ja.
Vielleicht noch eine Frage zur Sachwalterschaft, weil wir das vorhin auch angesprochen haben, Franz.
Ja, die Sachwalterschaft, und zwar auch, was auch noch geklärt werden müsste, ist ja auch diese Sonderregelung, Zahlung an das Gericht.
Die Sachwalterschaft, also zuerst einmal es sind jetzt 30 Jahre her, dass das Gesetz zur Sachwalterschaft in Kraft getreten ist. Ja, richtig. Ja. Und wir werden, ich glaube, übernächste Woche im Justizpalast eine Geburtstagsveranstaltung anlässlich des 30 Jahre Sachwalterschaftsvereine, die auch dann entwickelt worden sind, haben, wo man auch wieder einmal kritisch über das riecht. Aber ich wollte nur sagen, damals war dieses Gesetz Sachwalterschaft in Österreich ein neues Gesetz, hat etwas überwunden und Österreich jahrelang, sogar auch von den im Sozialbereich fortschrittlichen Ländern extrem bewundert worden, beneidet worden für dieses fortschrittliche Sachwaltergesetz, weil es weggegangen ist, eine Person so zu beurteilen, dass sie jegliche Rechte als Bürger verliert, wenn sie eben wie vorher unter Vormundschaft gesetzt worden ist, sondern dass es hier zeitlich befristete Sachwalterschaften gibt, wenn es um eine Erbschaft geht, dass eine zu komplexe Situation ist, dass die Person, die hier eben als Erbe auch hier berechtigt ist, hier eine Unterstützung hat über diese 2 Monate nur zu dem Punkt Erbschaft, und ist das geklärt, ist diese Sachwalterschaft wieder weg, beendet. Das war der ursprüngliche Gedanke, und der ist auch extrem gepriesen worden, wie fortschrittlich Österreich da ist. Was haben die Gerichte gemacht? Weil dann eben eine Person heute mit der Erbschaft gekommen ist, im nächsten Jahr mit einem anderen Thema, mussten immer wieder die Gerichte aktiv werden, um eine beschränkte, befristete Sachwalterschaft auszusprechen. Ich vereinfache es jetzt ein bisschen sicherlich. Aber dann haben die Gerichte wieder reflexartig gemacht, na, da geben wir dieser Person doch eine umfassende Sachwalterschaft. Also wir hatten dann ein modernes Gesetz, aber es wurde im alten Geist wieder gelebt. Und in der Sachwalterschaft steht auch drinnen, dass der Sachwalter für die persönliches Wohl der Person, die besachwaltert wird, von ihm zuständig ist. Tatsache ist, dass wir sehr viele Sachwalterschaftsbüros hatten, Kanzleien von Anwälten hatten, die Hunderte von Personen besachwaltert haben, Tausende, und die nie diese Person jemals wirklich gesehen haben. Also die konnten das auch nicht wahrnehmen. Die Reform vor ein paar Jahren hat versucht, das einzuschränken, dass man nur noch ein Maximum haben kann, um dem mal sicher zu sein. Aber das wird auch schon wieder aufgewässert.
Ja, was sagen Sie denn dazu, dass man das letzte Mal im Budgetbegleitgesetz einfach bestimmte ganz wichtige Passagen, über die vorher jahrelang diskutiert worden ist, einfach ausgehebelt hat? Also meines Wissens ist ja diese Frage der Beschränkung zum Beispiel plötzlich gefallen, oder sind Gerichtsgebühren eingeführt worden?
Sind Gerichtsgebühren eingeführt worden, ja. Da haben wir auch von der Lebenshilfe massive Proteste aufgenommen. Ich kann Ihnen jetzt eine kleine Anekdote dazu erzählen. Sie sagen richtig, Budgetbegleitgesetze, die sind durchaus, wie das dann üblich ist, in letzter Minute gemacht worden, das Budgetgesetz. Und dann sieht man, das Budget ist aber noch nicht in der Balance, wie ich es haben muss. Und dann brauche ich Begleitgesetze dazu, damit ich diese Gewichtung meines Budgets erziele. Und im Bereich der Justiz, die ja auch einer Riesenreform in Österreich durchgeführt wird, wurde gesagt, die Justiz muss Eigenbeiträge machen, dann erst investiert der Bund wieder da hinein. Das heißt, eigene Gelder erwirtschaften. Und da ist diese Idee aufgekommen, für bestimmte Leistungen, wo immer wieder Personen häufig hinkommen in Streitfällen, ob Sorgerecht zum Beispiel etwas, so, häufig die Gerichte, dann sollen auch die Leute, die sich nicht einigen können und immer wieder da die Gerichte, sollen die auch etwas zahlen. Was die dann nicht in den Budgetbegleitgesetzmaßnahmen beachtet haben, ist, dass Menschen mit Behinderungen, die besachwaltert sind, ja regelmäßig kommen müssen, um das zu machen, jährlich. Und das ist jetzt die Anekdote. Wir haben Presseaussendungen gemacht von der Lebenshilfe, protestiert dagegen. Lebenshilfe Österreich hat protestiert dagegen und Briefe geschickt an unseren Vizekanzler und Finanzminister, den Herrn Pröll. Ich habe 2-3 Tage später einen Anruf direkt aus dem Büro vom Minister Pröll bekommen, wo man mir ungefähr wörtlich von einem von seinen Büroleitern gesagt hat, Herr Weber, wir entschuldigen uns dafür, wir haben das nicht mitgedacht. Wir werden das reparieren, so schnell wie möglich. Wir sind in Gespräch mit denen, dass das repariert wird. Sie wussten nicht, dass das für Menschen mit Behinderungen in diesem Ausmaß und Familien mit Menschen mit Behinderungen in diesem Ausmaß zutrifft. Das war uns wirklich durch die Finger gegangen. Das wollten wir nicht so. Es ist aber jetzt so geschehen, aber wir wollen es reparieren. Wir gehen davon aus, wir sind auch im Gespräch, dass bei der Budgetrede, die jetzt vertagt worden ist auf das als Weihnachtsgeschenk der österreichischen Bevölkerung vertagt worden ist, gehen wir davon aus, und wir sind auch dahinter, und ich habe auch Signale, dass diese Sache dahin repariert wird.
Das heißt, diese Sonderzahlungen werden abgesetzt wieder? Also
ja, das ist das, wofür die Lebenshilfe sich einsetzt und wo wir am ersten Tag protestiert haben. Und doch, sage ich, die Proteste sind so angekommen, dass sie es für wichtig gehalten haben, sofort anzurufen, mitzuteilen und sich quasi entschuldigt haben. Das ist uns passiert. Das haben wir nicht mitbedacht. Und so geschieht ja einiges, wissen wir, in der in der Schnelllebigkeit politischer Entscheidungen, dass die Komplexität der Materie nicht ganz durchdacht worden ist. Ich habe es immerhin für ein positives Zeichen aufgenommen, dass man eben auch selbstkritisch hier aus dem Büro von Herrn Pröll gemeldet hat. Das ist wirklich ein Fehler, das müssen wir reparieren. Aber das können wir jetzt nicht morgen machen, aber bei der nächsten Begleitgesetzgebung sollte das wieder draußen sein.
Wobei es ja prinzipiell eine Frage ist von Menschen, die Lernbehinderungen haben, durch die komplizierten Materien. Also zum Beispiel weiß ich beim Franz Hoffmann, der eben hier sitzt, der Waisenpension und Ausgleichszulage hat, wenn er etwas verdient, dazu verdienen will, muss er furchtbar aufpassen, dass das nicht sofort abgezogen wird. Dann von all dem, was er verdient, zieht sich der Sachwalter was ab und dann zieht sich dann jetzt seit neuestem auch das Gericht, hoffentlich fällt das bald ab. Aber mit solchen Sondersteuern oder Abzügen sind ja alle anderen Menschen eigentlich gar nicht konfrontiert. Ja. Und es wäre nämlich eine weitere Frage, wie ist denn das eigentlich jetzt mit der Beschäftigung, ersten Arbeitsmarkt von Menschen mit Lernbehinderungen? Es gibt zwar die Werkstätte, aber Menschen, die im ersten Arbeitsmarkt arbeiten wollen, da tut sich doch eine Fülle von Hindernissen auf. Jetzt nicht nur diese finanziellen, aber auch eine Menge anderer strukturellen.
Ja. Also der erste Arbeitsmarkt ist sicherlich eine Situation, die nicht einfach ist für Menschen mit Behinderungen. Erstens haben wir auch noch immer die Quotenregelungen drinnen und die sicherlich auch eine Hürde ist, dass Arbeitgeber, wenn man eben dann keine Menschen mit Behinderungen anstellt, dann zahlt man eine Ausgleichstaxe und das machen einige Betriebe sehr gern. Sogar die öffentliche Hand, glaube ich, ist der Betrieb, der am meisten Ausgleichstaxe zahlt, weil die am wenigsten Menschen mit Behinderungen beschäftigen und das mag in einigen Bereichen mag das, sage ich einmal, zutreffen. Also Polizisten, rollstuhlfahrende Polizisten wird es möglicherweise nicht so bald geben, also weil die sollen ja schnell laufen können und die sollen physisch stark sein. Für manche Sparten wird das schwierig sein, aber in der Verwaltung einer Polizeidirektion kann ich mir durchaus vorstellen, dass eben auch Menschen mit Behinderungen ihre Anstellungen finden. Und das andere ist, dass die arbeitsrechtliche Situation von Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit intellektuellen Behinderungen nicht wirklich gegeben ist in Österreich. Wir schicken, sage ich das. Die Menschen würden am liebsten nicht, möglicherweise viele nicht dahin gehen. Einige gehen auch gern dahin. Wir schicken die Menschen in die Behindertenwerkstätten. Und dann bekommen sie, da sind sie in Beschäftigungstherapie, nennt man das in Wien. Im Land Tirol nennt man das, da sind sie in Rehabilitation. Also ich schicke einen Menschen mit Behinderung ein Leben lang in Rehabilitation. Das ist schon ein Widerspruch in sich, denn Rehabilitation ist etwas, wenn ich, wie gesagt, ein Autounfall, dann muss ich wieder lernen, meine Muskeln zu stärken und nach 2 Monaten kann ich wieder meine 100 Meter so laufen wie vorher. Dann habe ich den gut rehabilitiert. Aber jemanden ein Leben lang in Rehabilitation zu schicken, ist ein Widerspruch in sich. Das ist keine Rehabilitation mehr, das ist Aufbewahrung, was da geschieht. Diese Personen haben dann in diesen Sachen, sind sie aber tätig, erleben ihre Tätigkeit wie eine Arbeit, bekommen aber dann lediglich von Bundesland zu Bundesland abhängig ein gewisses bescheidenes Taschengeld, über das sie auch nicht immer so frei verfügen können, was sehr häufig in Einrichtungen mit pädagogischen Maßnahmen zur Verteilung kommt. Also auch diesen Anspruch, den sie eigentlich haben, wird wieder kontrolliert und wird mit gewünschten Verhaltensmaßnahmen wird das wieder geregelt. Was wir fordern von der Lebenshilfe ist, dass Menschen mit Lernbehinderungen, mit intellektuellen Beeinträchtigungen, dass ein arbeitsrechtliches Statut in Österreich bekommen. Also dass eben auch, ob das jetzt am primären Arbeitsmarkt ist oder ob das in der neuen, sage ich, inklusiven Werkstatt ist, wo dann auch Nichtbehinderte mitarbeiten, auch ein arbeitsrechtliches Statut bekommen und dadurch ein Anrecht haben auf ein geregeltes Einkommen. Das ist das Thema Selbstbestimmung, auf das Thema Pension, auf das Thema reguläre Krankenversicherung. Viele Menschen mit Behinderungen sind krankenversichert über familiäre. Über
die Pensionsversicherung.
Ja, und dann über die Versicherung der Waisenpension sind sie versichert. Aber nicht auf der Grundlage von ihrem eigenen produktiven Teilnehmen an der Gesellschaft. Also in Österreich hat man schon ein gutes Sozialabfederungssystem für behinderte Menschen aufgebaut. Nur es orientiert sich auf der Sicht des Kindesstatuts von Menschen. Und das denke ich und das denken wir als Lebenshilfe ist unhaltbar, erwachsenen Menschen gegenüber mit Unterstützungssystemen staatlichen zu begegnen, die auf dem Konzept Kinderstatuts konzipiert sind. Wenn wir das diskutieren, wenn wir das diskutieren mit den Kollegen aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Frankreich, aus Luxemburg, und die sagen, wir gehen von einem Kinderrechtsstatut aus, auch wenn die Person 40, 50, 60, sagen die, was? Ah, das ist bei uns aber ganz anders. Wir haben erwachsenorientierte Statute. Und das heißt nicht, dass das jetzt unbedingt besser ist, aber ich sagen will, Österreich hat viel Geld in diesem Topf und dieses Geld wollen wir in erwachsenengerechte Formen, dass das umgetopft wird, in erwachsenengerechte, weg von diesem Kinderrechtsdenkschema zur Unterstützung von erwachsenen Menschen. Das hat etwas mit Würde, mit Respekt, mit Ethik zu tun, wie Gesellschaft mit diesen Personen umgeht.
Wir hätten noch zwei Fragen, die sehr eng mit diesem Thema zu tun haben, das Sie ja auch schon erwähnt haben bei dieser Frage der Entmündigung früher, das ist ja auch analog zum Kindesstaat passiert. Und die eine Frage wäre, weil Sie berichtet haben bei Einrichtungen und Ähnlichem, jetzt haben wir ja im Kirchenbereich sehr, sehr viele Skandale gehabt. Und da wäre jetzt die eine Frage, wenn man davon erfährt,
wie soll man sich dann verhalten?
Wenn man von einem Missbrauch in einer Behinderteneinrichtung erfährt. Meine Empfehlung ist, diesen Missbrauch bei Personen des Vertrauens zu deponieren, die man hoffentlich in seiner Umwelt hat, wenn man ein unterstützendes Umfeld hat. Missbrauch, der gemeldet wird, ist ernst zu nehmen. Das heißt nicht, dass man damit direkt zugibt, das war alles genau so, aber das ist ernst zu nehmen, dem muss man nachgehen. Ich denke, dass eine der Stellen, jedenfalls innerhalb der Lebenshilfe Österreich, haben wir uns auch damit Gedanken gemacht, gibt es interne Ombudsmannstellen bei den verschiedenen Lebenshilfeeinrichtungen in den Ländern. Und da kommt es aber auch vor, dass da keine Klärung herbeigeführt wird. Und da haben wir gesagt, als Lebenshilfe Österreich stehen wir zur Verfügung, wenn es zu einem Streitfall oder zu einem Thema dieser Art innerhalb einer Einrichtung eines Bundeslandes nicht weitergeht. Das wird auch ab und zu benutzt, diese Sache, und wir können dann auch diese Situationen intern in der Regel klären. Es gibt auch Situationen, mir sind ja auch viele andere Einrichtungen in Österreich bekannt, teilweise sogar sehr gut bekannt. Das kommt in jeder Einrichtung vor, dass es Missbrauchssituationen gibt. Das ist da, wo Menschen sich treffen, sich begegnen. Da gibt es Missbrauchssituationen, das haben wir auch an der Universität Wien, unter Mitarbeitern, die sich gegenseitig nicht respektvoll verhalten. Da müssen wir auch entsprechende Instrumente haben, um dann hier Nachforschungen zu machen und dann Klärungen herbeizuführen. Ich denke, dass wir diese Missbrauchssituationen sicherlich nicht absolut aus dem Weg schaffen können in unserer Gesellschaft, sondern wir können aber Vorsorge tragen, dass wir nennen das so Qualitätssicherungssysteme haben. Also es ist bekannt, dass wenn es zu einem sexuellen Missbrauch kommt oder zu körperlichem Missbrauch kommt, dass es Zeichen gibt dafür. Darüber kann ich meine Belegschaft informieren, also sie sensibel machen, wenn ein Missbrauch aufgetreten ist, um möglicherweise dann an einer anderen Stelle zu berichten, wann soll man nachfragen, da könnte etwas in diese Richtung sein. Das wäre etwas, was Einrichtungen machen können. Das ist sehr, sehr wichtig und auch müssen Einrichtungen Pläne haben. Das ist das, was wir fordern, um eben präventiv Missbrauch zu verwenden. Sie müssen aber auch Pläne haben, wie gehe ich vor, wenn mir ein Missbrauchsfall berichtet wird. Da muss ich einen konkreten Plan in der Schublade haben, den ich rausziehe. Und nicht erst dann, wenn das berichtet wird, oh je, was soll ich jetzt tun? Und dann weiß ich nicht und dann versuche ich das unter den Teppich wieder zu kehren, weil ich mir keinen Plan gemacht habe, wie ich damit umgehen soll. Und da geht es so weit, dass das bis zum Behindertenanwalt letztendlich bringen kann.
Und die andere Sache wäre, ist denn nicht so, Sie haben vorher von dieser Überprotektionalität in Schulen, wo man immer schützt die Leute und das geht eigentlich das ganze Leben durch und führt eigentlich auch zur Unselbstständigkeit von behinderten Menschen. Wäre es dann nicht besonders wichtig, dass es dann eine Art von Selbstvertretung gibt?
Dass es da, wo jetzt Schwierigkeiten auftreten, dass sich, wo Menschen schon darauf aufmerksam gemacht, also wo ein Selbstvertreter zum Beispiel schon aufmerksam darauf gemacht hat, da gibt es Schwierigkeiten, das Bild der Selbstvertretung, dass es besser, also wenn man das eh schon sagt, dass es Missstände gibt, dass man die
Selbstvertreter besser benutzt werden.
Um genau. Das zu machen. Ja. Und überhaupt eigentlich, ja, dass man unabhängige Selbstvertreter bestellt, ja, die sozusagen Ansprechpartner sind, auf gleicher Ebene.
Das ist, weil es ist ja so, dass die Selbstvertretung gibt es zwar in den verschiedenen Einrichtungen, aber es ist ja eigentlich leider noch immer so, dass diese Einrichtungen halt
abhängig sind
und eigentlich das machen, was die Einrichtung sagt und nicht. Ja. Wie es eigentlich gehört.
Wieso die Marionetten-Selbstvertretungsgruppen, die es geben könnte, die mir aus dem Ausland auch durchaus bekannt sind. Ich kenne auch aus dem Ausland welche, die wirklich in einer sehr gesunden Struktur, Selbstvertretungsstruktur, sehr unabhängig aufgesetzt sind und die nicht quasi unter einer verdeckten Fuchtel von einem Dienstleistungsanbieter letztendlich stehen. Ich denke, dass man, also erster Punkt, Franz, Selbstvertretung ist ein ganz wichtiges Instrument in der Behindertenarbeit für die nächsten Jahre, die kommen wird. In Österreich hat man erste Initiativen in der Selbstvertretung bei Menschen mit Lernschwierigkeiten, kann man beobachten. People First. Du kennst die paar Gruppen, die sich in Wien entwickelt haben, die auch von Jugend an Werk sind, aber unterstützt worden von innen heraus. Aber man muss diese Gruppen auch in eine, ich sage es immer, in eine Erwachsenenform hineinwachsen lassen, damit sie selbstständig werden können. Die große Frage, die sich dabei immer auftritt, ist, wenn ich mich treffe und wenn ich diese Arbeit gut machen will, brauche ich gewisse Ressourcen. Ich muss mich treffen können, ich muss von A nach B fahren, ich muss einen Tag da sein, der Tag ist zu finanzieren, die Reise ist möglicherweise zu finanzieren, wo komme ich an das Geld? Meiner Meinung nach sind die Interessensvertretungsverbände und auch Dienstleistungsverbände sehr gut beraten, hier finanzielle Ressourcen aufzubauen, durchaus möglicherweise in einer unabhängigen Stiftung, die für Menschen mit Behinderung, die Selbstvertretungsorgane von Menschen mit Behinderungen in Österreich finanzieren. Unabhängig von den Finanzen, die Jugend am Werk von Fonds Soziales Wien bekommt, um die Supportarbeit zu machen, die alltägliche Supportarbeit. Also um das auch finanziell voneinander zu trennen. Hier müsste man, ich denke auch, dass das Geld vorhanden ist in Österreich. Man muss da ein gutes Projekt hinlegen. Menschen in Österreich sind auch immer wieder bereit, sehr viel aus ihren Privatmitteln zu spenden in Österreich. Ich denke, wir müssen auch diese Spendepolitik in eine neue Selbstbestimmungs- und nicht nur Behindertenmitleidsmotivstrukturen hineinbringen. Da ist viel zu machen, da arbeiten wir auch dran. Und das ist so mein Traum, also dass die selbstbestimmten Gruppen finanziell unabhängig werden. Das heißt, die werden jetzt nicht zu Millionären, sondern die haben bescheidene Mittel, wo sie ihre Arbeit durchführen können. Selbstbestimmung ist das, wo ich das bekomme oder wo ich das realisieren kann, auch für andere, das ist angesprochen worden, wenn es irgendwo Missbrauch oder Missstände gibt, dass eben auch Menschen mit Behinderungen, die Missbrauch erlebt haben, bei anderen gehen, zu selbstbestimmten Gruppen und wo man darüber vertrauensvoll berät und wo man dann im Umkreis auch Unterstützer hat, die rechtliche gute Kompetenzen haben und die dann einem Wege aufzeigen, wie man so eine Situation weiter betreibt, sei das durch ein Verfahren, um einen Ausgleich zu finden, wir nennen das Mediation, oder ob man die höchste Stufe gehen soll, vor Gericht gehen soll, jemanden zivilrechtlich klagen. Das wäre so etwas, was man aufbauen kann. Die Lebenshilfe, um auf die Lebenshilfe zu kommen, wir haben bereits vor 4 Jahren uns neue Statuten gegeben auf der Lebenshilfe Österreich-Ebene und haben gesagt, wir setzen gern einen Selbstvertreterbeirat ein. So wie wir einen Beirat der Geschäftsführer aus den 9 Bundesländern haben, haben wir auch einen Beirat von Selbstvertretern aus den 9 Bundesländern konzipiert. Den finanzieren wir derzeit durch eigene Mittel. Und wir haben gesagt, aus jedem Bundesland kommen 2 Menschen mit Behinderungen als Delegierter in diesen Selbstvertretungsbeirat hinein.
Die aus den eigenen Einrichtungen
aus kommen. Den eigenen Lebenshilfeeinrichtungen kommen. Wir hätten gern Selbstvertreter aus den Einrichtungen. Und wir haben eine Empfehlung gegeben, dass diese Entsendung der Selbstvertreter durch Wahlen unter den Menschen mit Behinderungen zustande kommen. Nicht einfach vom Boss der Lebenshilfe des 10. Bundesland gesagt wird, du und du, ihr geht in den Selbstvertretungsbeirat, sondern dass die Menschen, die in der Lebenshilfe dieses 10. nicht vorhandenen Bundeslandes sind, durch einen Wahlprozess, Aufklärungsprozess, selbst ihre, die geeigneten Personen wählen, die da hingehen. Und diese Personen, die treffen sich 4-mal im Jahr irgendwo in Österreich und reden über Themen, die sie sich selbst geben oder wo wir von der Lebenshilfe Österreich sagen derzeit, das ist ein Thema, da hätten wir gern die Meinung des Selbstvertreterbeirates. Also wir nehmen jetzt keine Entscheidung, bis wir nicht wissen, was der Selbstvertreterbeirat gesagt hat. Wir sind als Lebenshilfe Österreich, das war ein großer Schritt voraus. Die Selbstvertreter, die jetzt da sind, haben urviel gelernt. Das war fantastisch zu sehen, welche Entwicklungen die gemacht haben. Wenn ich mich an das erste Meeting erinnere, das wir hatten, wo wir im Vorstand der Lebenshilfe Österreich zum ersten Mal als Gast zwei Selbstvertreter drinnen hatten, sind die zu Wort gekommen und haben sich da geäußert zu einem Thema. Und dann haben sich Teilnehmer aus dem Vorstand nach dieser Wortmeldung gemeldet in Anwesenheit der Personen. Also da sieht man ja, wie schwierig das ist. Ich habe kein Wort verstanden.
Oh.
Ich habe mich gemeldet. Ich habe bestens verstanden, was diese Person, dieser Herr oder diese Dame gesagt hat. Habe das in meinen Worten wiederholt und habe nachgefragt beim Selbstvertreter, ob es das war, was er gesagt hat. Und er sagte, ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Da habe ich gesagt, dann kann es ja nicht an dem sein, was er gesagt hat. Und ich habe es verstanden. Da sind wir bei dem Thema wie vorher. Nur weil ein Anwesender nicht gewohnt war, Menschen mit Behinderungen zuzuhören, der Mann hatte eine Schwierigkeit in der Artikulation der Zunge und das war nicht einfach, ihn zu verstehen. Eine Sprachschwierigkeit, eine motorische Sprachschwierigkeit, keine kognitive Sprachschwierigkeit. Aber es war schwierig, ihn zu verstehen. Da man also sein Ohr anders spitzen müsse, um ihn zu verstehen. Aber es war möglich, ihn zu verstehen. Und das war ein Beispiel. Und heute wäre niemand mehr nach 4 Jahren in dieser Runde, der sagen würde, das ist unmöglich, denn ich kann dir nicht verstehen. Man hat gemerkt, auch wir müssen uns anstrengen, den Selbstvertreter zu verstehen. Und jetzt fordern die Selbstvertreter in einer logischen Konsequenz das Stimmrecht im Vorstand. Und das werden wir auch sicherlich bei unserer Statutenreform, ich glaube morgen in einer Woche sitze ich mit einer Gruppe der Lebenshilfe aus Österreich hier, um über die neuen Statuten zu reden und das wird einer der zentralen Punkte sein.
Und wird es da Widerstand geben?
Nein, man ist, also aus den Bundesländern, wo ich den meisten Widerstand erwartet habe, habe ich gesprochen und prinzipiell ja, die sollen Stimme haben, aber sie müssen als Organ konstituiert sein. Das heißt, sie müssen ein Verein sein. Denn Mitglieder der Lebenshilfe Österreich können nur Vereine sein, nicht Einzelpersonen.
Das heißt, die Selbstvertreter bekommen ihren eigenen Verein?
Das wäre jetzt eine Antwort. Wir haben da auch noch andere Modelle, wie wir das machen können.
Aber so könnte
ein Modell. Ja. Oder das andere Modell ist, der Selbstvertreterbeirat ist ein Beirat, so wie der Geschäftsführerbeirat auch ein Beirat ist. Und der Beirat entsendet eine Person mit Stimme in den Vorstand. Das werden wir diskutieren. Also es geht schrittweise weiter, aber es ist sehr, sehr wichtig, denke ich. Und es bringt eine ganz neue Qualität in unsere Diskussionen rein. Es kommt das rein, dass wir respektvoll lernen, miteinander zu reden. Und dass wir auch gemeinsam reden. Wenn wir schon für Inklusion sind, dann kann die Lebenshilfe Österreich nicht sagen, nein, aber wir treffen uns aber weiterhin nur unter uns. Und die Menschen mit Behinderung, die können zwar im Zimmer nebenan miteinander reden, aber sie können uns auch in der Pause erzählen, was sie geredet haben, aber zu uns am Tisch lassen wir sie nicht dran. Das ist etwas, was wir sicherlich einen Weg, den wir nicht gehen werden wollen. Also, was sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, ist, dass diese personenzentrierte Unterstützung und diese persönliche Lebensplanung ist etwas, ein ganz wichtiges Instrument, um die Qualität, über die wir jetzt gesprochen haben, sicherzustellen. Das ist auch die Befähigung, Empowerment, persönliches Budget. Das sind uns große Themen. Aber auch so eine Sozialraumorientierung. dass man nicht nur integriert in einen bestimmten Eck, sondern dass eine Gegend, ein Bezirk irgendwie modellartig sozialraumorientierte Inklusion entwickelt. Das wäre für mich etwas, was eine Vision ist, dass eine Gemeinde nicht da einen Spezialbetrieb hat für das und das und dort ein Spezial für das und das, sondern dass diese Betriebe ihre Spezialitäten, die wir auch weiterhin benötigen, mitten im Sozialraum hineinbringen und nicht nur im getrennten sagen. Und dass wir in den allernächsten Jahren eine Schule für alle haben in Österreich. Das ist mein großer Wunsch.